Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Das war auffällig. Kurz nachdem die USA den iranischen Al-Quds-General Soleimani mittels Drohne getötet hatten, da machte ein Hashtag im Netz die Runde, vor allem in den USA, aber auch bei uns. WWW3, also World War III, der dritte Weltkrieg.
Und was ebenfalls auffällig war, unter diesem Hashtag wurden sehr, sehr viele auch sehr witzige Memes geteilt. Videos, Bilder und auch Zeichnungen versehen mit so lockeren Sprüchen. Und hunderte dieser Memes in immer neuer Variationen machten quasi die Runde.
In diesen Memes, da ging es zum Beispiel um eine drohende Einberufung zum Militär, vor allem für junge Leute natürlich interessant, um Trump, der ausrastet, wenn etwas in Mexiko los ist, aber angesichts des Dritten Weltkriegs so vor sich hindöst. Es ging um Deutsche, die sich freuen, dass ausnahmsweise mal nicht ihr Land den nächsten Weltkrieg angezettelt hat. Vor allem, ja, junge Leute posteten diese Memes, die mit einer diffusen Kriegsangst und Kriegsbedrohung zu tun hatten.
Der drohende dritte Weltkrieg auf der einen Seite und schnelle Witze auf der anderen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das zusammen und ist das tatsächlich neu, dass auf so eine furchtbare Szene im Grunde genommen mit Humor reagiert wird. Darüber haben wir vor der Sendung mit Nils Marquardt gesprochen. Er ist leitender Redakteur beim Philosophie-Magazin und wir wollten als erstes von ihm wissen, wie er sich das denn erklärt, dass hier mit Humor auf die eskalierende Weltlage reagiert wird.
Also ich glaube, es gibt so grundsätzlich zwei Arten darauf zu gucken. Man kann erstmal so die negative nehmen. Das wäre so, dass diese Ironie so eine Art oder dieser Meta-Humor so eine Art Weltflucht ist. Also das kennt man schon bei Hegel. Da ist die Ironie die Scheu vor der Wirklichkeit. Das wäre sozusagen das Negative, aber ich glaube, das wäre wesentlich zu kurz gegriffen, weil wir wissen natürlich auch, dass Witz, Humor, Metasprache, dass das immer auch so eine Art emotionales und psychologisches Ventil ist, um quasi gerade mit Situationen, die man eigentlich anders gar nicht verarbeiten kann, umzugehen. Also gerade das Unsagbare irgendwie sagbar zu machen. Und das ist natürlich was, was wir auch zum Beispiel aus der Psychoanalyse kennen. Also bei Freud gibt es den Witz als Affektersparnis. Das heißt, man löst den Konflikt nicht, sondern transzendiert ihn irgendwie, um überhaupt irgendwie damit umzugehen. Und ich glaube, man muss diese Ambivalenz von beiden immer sehen. Und vielleicht als letzter Punkt auch, wenn wir das so kulturhistorisch nochmal betrachten, es gibt ja zum Beispiel in Ostasien gibt es so die gängige Art, auf besonders brutale Gewalt mit einem Lachen zu reagieren. Also da ist es zum Beispiel ganz tief verankert, dass diese Lösung der Spannung, die angesichts von so Konflikten, Gewalt aufkommt, mit einem Lachen zu begegnen. Und wir kennen das natürlich im Westen auch so, dass das Ablachen, das Weglachen in so einer peinlichen Situation. Und ich glaube, man muss auch ganz klar diese Seite sehen und nicht nur das irgendwie Weltflüchtige, was da vermeintlich drin steckt.
Nun ist das Internet natürlich besonders gut geeignet, um diese Art von Humor oder diese Art von Reaktion zu teilen. Entsteht denn dadurch auch vielleicht eine neue Kultur von Humor?
Also ich glaube, zum einen ist es natürlich eine neue Form von Kultur. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir natürlich in der Geschichte ganz viele Formen haben, die ähnlich sind. Also wenn wir zum Beispiel an satirische Darstellungen denken, wenn wir an selbst die Bilder von Otto Dix oder Georges Grosz zum Beispiel denken, wenn wir an die Karikaturen von John Hartfield denken, wenn wir aber auch vor allem an die Flüsterwitze denken, also die man ja aus dem Nazi-Regime kennt, aber auch aus der Sowjetunion während des großen Terrors. Also wirklich im Angesicht der größten Gewalt, die man sich vorstellen kann. Und das waren ja gewissermaßen auch quasi so eine Art Proto-Memes, die weiter proliferiert wurden, die geteilt wurden und wo man eben versucht hat, diese Form der Spannungslösung zumindest für einen kurzen Moment zu erreichen. Also insofern würde ich sagen, ja, es ist eine neue Form von Humor, der sich da zeigt auf eine gewisse Weise, aber der steht in einer langen Tradition, die es eben auch in der ganz analogen Welt gibt sozusagen.
Ich weiß nicht, ob bei den Flüsterwitzen untersucht wurde, wer die Urheber dieser Witze waren, also was das für eine Generation war. Aber wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, die Memes auf diesen rund um den Iran-Konflikt, die stammen ja vor allem aus den Köpfen junger Menschen, diese Generation Z im weitesten Sinne. Diese Memes waren auch manchmal falsch. In Deutschland gab es dieses berühmte TikTok-Video von der einen Frau, die komplett völlig falsche Sachen dort erzählt hat und einen Shitstorm über sich ergehen lassen musste. In den USA gab es Memes, die sich damit beschäftigten, vielleicht eingezogen zu werden zur Armee, obwohl es ja da gar keine Wehrpflicht mehr gibt. Sie sind jetzt kein Generationenforscher. Wie würden Sie sich erklären, dass die Reaktionen sich vor allem so in dieser jungen Gruppe gezeigt haben?
Also ich glaube, zum einen ist natürlich immer schon das Merkmal von Ironie, und wir haben es ja ganz oft bei diesen Memes mit ironischen, sarkastischen oder zynischen sozusagen Herangehensweisen zu tun, dass das natürlich immer eine gewisse kommunikative Überlegenheit erzeugt, oder wenn man es ein bisschen einfacher sagen will, mit einer gewissen Coolness, weil der sich sozusagen Ironie verwendet, der distanziert sich ja von dem Gegenstand in gewisser Weise und stellt sich drüber. Also Ironie macht unangreifbar. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Zum anderen Punkt, glaube ich, aber auch, ist es einerseits zwar eine alte Kulturtechnik, mit Witzen auf sowas zu reagieren, andererseits, was, glaube ich, schon ein bisschen neuer ist, ist, dass Satire, Witz, Humor heute eine viel größere Rolle in der Politik als Ganzes spielt, als es früher der Fall war. Also man muss nur in den USA gucken, wo so Late-Night-Hosts, also John Oliver, Stephen Colbert und so weiter, wo die quasi politische Akteure sind. Aber man kann natürlich auch nach Italien gucken. Beppe Grillo, der Komiker, der die Fünf-Sterne-Bewegung begründet hat. Zelensky, der jetzt Präsident in der Ukraine ist, aber auch Martin Sonneborn, die Partei. Also wir sind in einer Situation, wo der Humor sozusagen nicht mehr nur von außen als Kritik an die Politik herangetragen wird, sondern wo Politik selbst von Humoristen oder von Satirikern betrieben wird. Und ich glaube, damit ist natürlich auch insbesondere eine junge Generation aufgewachsen. Es gibt zum Beispiel noch einen Fall, das war ein Feature hier im Deutschlandfunk, da ging es darum, um die Heute-Show, und da haben die Produzenten erzählt, dass sie sehr lange nach Politikern gesucht haben, die da mal in die Sendung kommen, und das wollte nie einer machen. Und Claudia Roth hat das dann mal gemacht, und die kam dann, und das kam wohl sehr gut an, weil Leute das toll fanden, dass man so Selbstironie zeigt, und auf einmal wollten alle dahin, weil das so ein Mittel geworden ist, auch Politik zu betreiben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass diese Verschmelzung dieser Sphären, also der Politik selbst und des Humors, glaube ich, für eine jüngere Generation selbstverständlich ist, auch mit allen Problemen und Chancen, die da drin stecken.
Ich würde aber ganz gerne nochmal zu diesem Punkt der Diffusität zurückkommen oder der Uninformiertheit, die zum Teil auch in diesen Memes steckt, weil ja da tatsächlich zum Teil mit ganz falschen Fakten Witze gemacht werden. So. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage im Unterschied jetzt zu den Flüsterwitzen zum Beispiel oder zu den Satiren, die Sie eben erwähnt haben, die ja schon oft extrem recherchiert sind, was das für eine Art von Reaktion ist. Woher kommt die? Kommt die eben aus so einer diffusen Angst, die sich überlagert mit Ängsten vor dem Klimawandel und vor dem Altwerden insgesamt? Das war ja so eine These, die auch Rezo in einem Artikel aufgestellt hat. Oder rührt die einfach nur aus so einer generellen Blindheit auf diesem Auge, was die internationale Politik angeht?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Das Beispiel, was Sie vorhin genannt haben mit der Wehrpflicht in den USA, die es gar nicht gibt. Ich habe zum Beispiel die Memes auch durchaus so verstanden, dass das quasi schon so eine Metaebene war. Also dass das im Prinzip gar nicht so war, dass die Leute das nicht wussten, dass es keine Wehrpflicht gibt, sondern dass das nochmal so eine Form der Extraübertreibung ist, die dann eben mit sowas spielt. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite ist, ja, natürlich gibt es auch, glaube ich, eine einfache Überforderung mit solchen Konflikten. Also die Welt ist unglaublich komplex, gerade dieser Iran-USA-Konflikt, den gibt es natürlich schon sehr lange, aber der quasi ändert sich ja fast täglich. Also man wacht morgens auf und auf einmal sind Raketen abgeschossen oder Soleimani wurde getötet. Und natürlich, als dritter Punkt, muss man auch sehen, dass wir das natürlich jetzt auch alles mitkriegen. Also ich glaube, die Uninformiertheit war früher wahrscheinlich mindestens genauso groß, wenn nicht sogar noch größer. Nur konnte man da, also ganz banal, konnte nicht jeder ein Video aufnehmen und das bei TikTok reinstellen oder wo auch immer. Und ich glaube, insofern ist es auch hier wieder eine Mischung aus allen drei, weil das ist ja so der Punkt, dass diese Meme-Kultur, das ist ja nicht eine konsistente, einheitliche Kultur, sondern das ist ja erstmal so ein Überbegriff, wo jeder, sagen wir mal, seine unterschiedlichen Sachen da drin macht und vielleicht manchmal auch Leute was teilen, ohne das genauso zu meinen, wie das die gemeint hat, die das ursprünglich ins Netz gestellt hat.
Was mir vorher gar nicht so klar war, was ich jetzt erst in der Recherche zu diesem Gespräch hier gefunden habe, Trump und Soleimani, die haben sich vorher selber schon so eine Art Meme-Krieg geliefert. Trump hatte so im Stil von Game of Thrones geschrieben, Sanctions are coming. Und Soleimani hatte daraufhin ein Bild von sich vor dem explodierenden Weißen Haus gezeigt. Haben die da vielleicht so einen Ton gesetzt? Also so nach dem Motto, wenn die Weltpolitik über solch ernste Dinge schon Witze macht, dann können wir das als nicht direkt Involvierte sowieso machen?
Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass das ist gewissermaßen so die dunkle Kehrseite dieser Verschmelzung von Humor und Politik, die ich eben beschrieben habe. Also wenn jetzt Politiker wie Claudia Roth oder andere eine gewisse Selbstironie zeigen, dann kann man das ja auch durchaus gut finden. Oder auf jeden Fall ist das jetzt erstmal nicht grundsätzlich problematisch. Aber es gibt schon, glaube ich, eine sehr gefährliche, wenn man so will, Memifizierung von Politik. Und an Trump sieht man das sehr gut. Also das ist ja schon in dessen Wahlkampf, konnte man das ja schon sehen, dass diese Trollarmeen, die er da quasi hatte, die diesen Pepe the Frog, also diese Alt-Right-Bewegung, die sehr mit Humor, mit Zynismus, mit Memes gespielt hat, um sich im Zweifelsfall auch immer auf so eine Art ironische Metaposition zurückzuziehen. So, also wenn dann der Vorwurf kam, das ist rassistisch, antisemitisch, dann konnte man immer sagen, naja, das ist ja alles nur Spaß, ist ja nicht so ernst gemeint. Und ich glaube, diese Verwischung von Ernst und Unernst, von wahr und falsch, das ist was extrem Problematisches, weil es gibt ja diesen Satz von Hannah Arendt, dass nicht die Lüge in der Politik ist das eigentlich Problematische, sondern wenn es keinen Unterschied mehr zwischen Wahrheit und Lüge gibt. Und ich glaube, insbesondere Trump arbeitet damit natürlich schon sehr stark. Und selbst so eine Memes zu machen, also sie haben es gesagt mit dem Sanctions are coming, aber er hat ja zum Beispiel auch sich als Rocky gezeigt irgendwie, also Sylvester Stallone. Und da kann man ja im Prinzip auch gar keine Witze mehr drüber machen, weil das ist ja an sich schon so überdreht, schon so Meta. Und das ist natürlich das Gefährliche, während wir früher im Prinzip immer die Situation hatten, dass Herrscher, dass das Schlimmste für Herrscher oder Fürsten oder Machthaber ist, dass sie verspottet werden. Was wir heute zum Beispiel noch in China sehen, also die chinesischen Behörden haben vor einer Weile die Worte Winnie und Pooh gesperrt im Internet, weil Xi Jinping damit verglichen wurde. Also das ist noch so die Oldschool-Herrschaftsform, wenn man so will, aber bei Trump sieht man schon, dass das so eine Selbstkarikierung ist, über die man sich im Prinzip kaum noch lustig machen kann. Also man kann das natürlich machen, aber es greift nicht mehr so. Und da sieht man natürlich, dass diese alte Waffe der Satire und des Humors und der Karikatur, die wird in diesem Moment natürlich stumpf. Und das ist definitiv ein Problem. Aber das genau soll damit natürlich auch erreicht werden.
Also die dunkle Seite wäre, dass die Mimifizierung der Politik am Ende dazu führt, dass eigentlich keine sachliche Diskussion mehr stattfindet.
Genau, und ich finde, man sieht das noch viel besser. Bei Trump sieht man schon und noch besser sieht man das im System Putin, weil Putin, glaube ich, diese Art von Meme-Politik oder diese Art von Meta-Humor-Politik, glaube ich, perfektioniert hat. Weil in Russland zum Beispiel kann man überall so T-Shirts kaufen, wo Putin mit nacktem Oberkörper auf dem Bär reitet. Das wird sowohl von Anhängern als auch von Kritikern irgendwie, die finden das lustig. Und Kult und Kritik lassen sich überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und man kennt das ja bei Putin auch, wenn man sich zum Beispiel an die Pressekonferenz damals nach der Annexion der Krim erinnert. Da sitzt er da in dieser Pressekonferenz und erzählt, dass das ja nur grüne Männchen wären und das sind keine russischen Soldaten, weil so eine Uniform kann man ja überall kaufen. Und er lacht dabei auch fast noch so. Also das ist so diese Idee dahinter. Es gibt nicht die Wahrheit und die Lüge, sondern es gibt nur verschiedene Wahrheiten. Und das Schlimme ist, glaube ich, oder das Fatale ist, dass im Gegensatz zu anderen früheren Regimes, zum Beispiel das Putin-Regime, das glaubt sich seine eigenen Lügen gar nicht mehr. Muss es aber auch überhaupt nicht. Und das führt dann dazu, um nochmal auf die Memes zu kommen, dass es dann auch sowas gibt wie den Twitter-Account der russischen Botschaft in London. Das ist wirklich so eine Art Troll-Account. Also die haben sich so etabliert, dass sie unter andere diplomatische Accounts Bilder posten oder die so ein bisschen verlachen und da Witze machen. Und man denkt, das wäre wirklich wie so eine, die agieren wie eine Privatpersonen wie ein Humorist, sind aber der offizielle Kanal Russlands. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wirklich extrem gefährlich ist, weil die Waffen, die man sonst gegen autokratische Herrscher hatte, zum Beispiel den Witz, die Satire, den Metahumor, das wird, wie gesagt, sehr stumpf.
Sagt Nils Marquardt vom Philosophie-Magazin.
Was ich ganz interessant finde noch bei dieser Beobachtung der generellen Mimifizierung ist, wenn wir jetzt mal auf die jungen Menschen blicken, die ja der Anlass war, warum wir darüber überhaupt gesprochen haben, ist mir aufgefallen, dass mein 13-jähriger Sohn im Grunde genommen eigentlich nur aufgrund von Memes auf einmal mit mir über den NATO-Bündnisfall reden wollte. Und das hätte er, glaube ich, niemals gemacht, wenn sich nicht aus diesen Memes, die er sich anschaut, nicht irgendwelche Fragen ergeben hätten. Und da finde ich das dann durchaus auch eine Möglichkeit, wieder in die Diskussion, in die sachliche Diskussion zu kommen.
Ja, wobei, wenn ich mich so an früher erinnere, als es das Netz noch nicht gab, so eine Zeit soll es ja tatsächlich mal gegeben haben, dann, als ich ein kleiner Junge war, dann habe ich halt die Tagesschau gesehen und damals haben tatsächlich Kinder auch noch die Tagesschau mitgeguckt und dachte so, okay, da haben sich dann die Fragen aufgestellt und dann habe ich halt gefragt, ja, droht jetzt Krieg oder sowas? Es sind halt einfach nur die anderen Kanäle, wo wir uns gerade vielleicht rumtreiben alle so und dann ergeben sich natürlich immer die Fragen. Aber wie wir hier gerade schon gehört haben, Ganz früher gab es einen Oscar Wilde und jetzt möchte jeder Oscar Wilde sein mit dem lockersten Spruch auf den Lippen. Meine Mutter ist in ihrer WhatsApp-Gruppe, die sind alle so um die 80. Ganz witzig, die schicken sich auch so Bildchen hin und her. Und da geht es auch darum, wer ist der Coolere? Wer hat das lustigste oder das netteste, das süßeste Bild? Wer hat das schönste Kätzchen oder sowas? Ich merke das immer nur, weil sie mir ab und zu so Sachen weiterleitet.
Und dann lachst du freundlich.
Dann lache ich freundlich natürlich.